Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich wieder, bei euch zu sein, aufrecht zu stehen, obwohl das im Sitzen auch sehr bequem war. Und ich freue mich, euch heute Morgen eine mutmachende Botschaft zu predigen. Sonst predige ich ja meistens frohmachende Botschaften, von wegen Evangelium und so. Aber unter dem Motto Mut tut gut, gehört Mutmachen ja vielleicht auch unter die Abteilung frohmachend. Obwohl, im Neuen Testament wird Mutmachen eher unter dem Begriff Paraklese abgehandelt, also Ermahnung. Ich glaube allerdings, dass Parakaleo im Deutschen zu schwach mit dem Wort Ermahnen übersetzt wird, weil Ermahnen meines Erachtens zu stark an all die misslungenen Versuche erinnert, Menschen den Weg zum Leben und zur Freiheit zu zeigen und oft mit Beschämung und Manipulation einhergeht. Vielleicht haben viele Menschen deswegen auch immer wieder Angst vor der dritten Person Gottes, der heiligen Ruach, weil sie der Parakletos ist, also eigentlich die Ermutigerin. Viele denken, die dritte Person der Dreieinigkeit würde sie nur ermahnen und korrigieren und von Sünde überführen, was die heilige Ruach auch tatsächlich tut. Aber eben frohmachend, ermutigend, so wie wir es nicht können. Und genau das passierte auch unserem heutigen Mutmachmenschen Gideon. Wir lesen das in Richter 6, Vers 34. Da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er blies in das Schofar, um eben zu mutigen Handlungen gegen die entmutigenden Umstände zu ermutigen. Es geht also in dieser Predigtreihe im August um Menschen, denen Mut gemacht wurde, Herausforderungen anzugehen und sie zu bestehen und deren Geschichte wiederum anderen, die davon hören, Mut machen kann, sich auf die Herausforderungen des eigenen Lebens einzulassen. Ihr hattet jetzt schon Noah, ein Landwirt wird Kapitän, und Barnabas, ein Mentor, setzt sich ein. Und nach der heutigen Predigt kommen dann nochmal zwei weitere interessante Persönlichkeiten. Eine Geschäftsfrau, die sich öffnet, und ein Visionär, der in Revision geht. Ja, und ich habe also den Feigling Gideon abbekommen. Auch einen Bauern, der sich diesmal nicht als Kapitän, sondern als Soldat und Heerführer versucht hat. Als der Klaus mich fragte, ob ich das machen will, habe ich gesagt, na klar, da erzähle ich dann einfach meine eigene Lebensgeschichte. Ich erzähle tatsächlich auch immer wieder gerne von Dingen, die mir nicht so gelungen sind und wo ich ein Feigling gewesen bin, weil ich finde, dass das zum einen ehrlich ist und weil ich zum anderen gemerkt habe, dass das viel mehr Menschen ermutigt, auch einmal was zu machen, als wenn man nur von erfolgreichen Helden hört, die anscheinend niemals versagt haben und für die es gar kein Problem war, strahlend in eine Schlacht zu ziehen, natürlich als strahlende Sieger wieder heimzukehren, und wenn sie nicht gestorben sind, dann strahlen sie noch immer. Bei mir selber ist das nicht ganz so gelaufen. Und so habe ich zum Beispiel in meinem Buch Mein Freund Gott und ich Reloaded Folgendes zum Thema Predigen geschrieben. Nachdem ich einmal ziemlich überrascht wurde mit der Bitte, eine gute Nachricht von meinem Freund Gott auszurichten und das Jona-Ding gemacht habe, haben mein Freund Gott und ich uns noch eine Übung überlegt, um das zu verbessern. Und das kam so. Eines Tages stand ich neugierig auf der Frankfurter Zeil im Zuschauerkreis um einen Straßengottesdienst herum. Es wurde gesungen und getanzt und natürlich auch immer wieder gepredigt. Die Sonne schien und ich fühlte mich so richtig wohl. Da drehte sich eine Frau, die mich wohl kannte, während eines Liedes zu mir um und raunte mir augenzwinkernd zu: Ich glaube, der Herr möchte, dass du jetzt nach diesem Lied in die Mitte gehst und den Menschen eine gute Nachricht von Gott predigst. Weil sie sich gleich darauf wieder umdrehte, konnte sie nicht sehen, wie mir das Blut in den Adern gefror, mein Herz in die Hose rutschte und ich schlicht und ergreifend so schockiert war, dass ich noch nicht einmal daran dachte, meinen Freund Gott zu fragen, ob er das denn wirklich gesagt hätte. So erschien mir das Jona-Ding der einzige Ausweg zu sein. Ich drehte mich auf dem Absatz um, nahm die Beine in die Hand und lief so schnell ich nur konnte davon. Erst als ich nach Luftschnappen zu Hause angekommen war, konnte ich wieder klar denken. Und daraufhin beschlossen mein Freund Gott und ich, uns eine Übung zu überlegen, wie man pfadfindermäßig allzeit bereit sein kann. So, dann wird eben diese Übung beschrieben, aber selbst nach dieser Übung ist mir das mit dem Predigen nicht immer leicht gefallen. Von daher passte das also ganz gut zu mir, dachte ich, Gideon, ein Feigling, kämpft. Mir kamen dann auch noch so ein paar jungsche Erinnerungen an die Gideon-Geschichte hoch und ich dachte, ach, der Gideon, das kann schon nicht so schwer werden. Der hat halt Angst gehabt und dann hat Gott ihn ermutigt und schwuppdiwupps hat er die ganze Sache gerockt. ängstlicher, erlebt Wunder und tut große Dinge für Gott. Was will man mehr? Aber dann habe ich mir die Kapitel Richter 6 bis 8 noch einmal durchgelesen und gemerkt, das wird doch komplizierter. Ängstlich, Wunder und große Dinge bleiben, aber der ganze Rest lässt die Geschichte doch noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Was ist also passiert? Es beginnt damit, dass das Volk Israel in Richter 6 fern von Gott ist. Sie sind nur noch bloße Namensjuden, beten alles Mögliche an, nur nicht mehr den Gott, der sie aus Ägypten befreit hat. Eine Geschichte, die sie im Übrigen allenfalls als ferne Erinnerung an Geschichten aus ihrer Kindheit kennen. Jetzt sind sie in Not und werden stark von Aggressoren aus der Umgebung bedrängt und das nicht nur einmal, sondern seit 7 Jahren jedes Jahr um die gleiche Zeit. Und wenn du dich mal in so ein Gefühl reinfinden willst, da gibt's so einen schönen Zeichentrickfilm, das große Krabbeln, der im Grunde genommen die Gideon-Geschichte auch im Hintergrund hat und einen ganz gut in diese emotionale Ausgangslage versetzen kann. Aber auch wenn du zum Beispiel in einer Gegend wohnst, wo viele Hartz-IV-Empfänger in Generationenfolge leben, dann weißt du einfach, wie es ist. Oder wenn du an die ganzen Generalverdächtigungen gegenüber frommen Menschen durch die Medien denkst und. Es gibt eine ganze Menge alltäglicher Situationen, in denen du das Eingreifen Gottes dringend benötigen würdest. Und oft genug passiert gerade dann nichts. Oder wenn du ins weltpolitische Geschehen schaust, dann stockst du spätestens beim Lesen von Richter 6, Vers 4. Der Gazastreifen spielt in der Gideon-Geschichte auch eine Rolle. Also genau da, wo heute auch wieder unsägliches Leid von all denen angerichtet wird, die Waffen in den Händen halten, egal ob sie Palästinenser oder Juden sind. Das Volk Israel und mit ihm natürlich auch Gideon als Teil dieses Volkes haben Gott verlassen. Aber jetzt, in der Notsituation, da geben sie ihm die Schuld für alles, was passiert und sagen, warum hilft uns Gott denn nicht? Ich habe da neulich so einen schönen Cartoon gesehen, wo jemand mit Jesus zusammensitzt und ihn mit allen möglichen Übeln der Welt überhäuft und ihn dann fragt, warum er denn nichts tun würde. Und Jesus antwortet ganz ruhig und sagt, interessante Frage, die wollte ich dir auch gerade stellen. Gott schickt dann in Richter 6 auch einen Propheten, der dem Volk Gottes das erst einmal unter die Nase reibt und einen Zusammenhang herstellt zwischen dem Fehlen von Gottes Hilfe und dem Fehlen einer alltäglichen vertrauten Beziehung zu Gott. Und dabei bleibt Gott dann auch nicht stehen, sondern er beruft dann auch noch einen Befreier, und zwar den kleinsten und ängstlichsten und unbedeutendsten, den, an den wohl niemand gedacht hätte. Dieser Mann, den Gott ab Vers 11 beruft, ist ein Mann, der Gott also nur aus den alten Geschichten kennt, der Angst hat und der eigentlich gar nicht will. Nach langen Verhandlungen und Einforderungen von Wundern vertreibt Gideon dann endlich in Richter 7 und 8 die Feinde. Und dabei bringt er sie fast alle um. Am Ende der Geschichte sind mehr als 135.000 Menschen tot. Und Gideon lässt die abgeschlagenen Köpfe von midianitischen Kämpfern als Beweis für seinen Sieg herumzeigen, so wie wir es heute aus dem Irak von der ISIS kennen. Und die Anführer der Feinde, Sebach und Zalmunna, die haben Halbmonde als Symbole an den Hälsen ihrer Kamele, was ich ebenfalls für ein durchaus pikantes Detail in dieser Geschichte halte. An solchen Stellen in der Bibel denke ich mir übrigens immer, wir Christen sollten vielleicht etwas vorsichtiger damit sein, wenn wir so gerne und so schnell auf den bösen, gewalttätigen Koran verweisen als Ursache allen Übels. Wir haben in unserem eigenen Buch ebenfalls eine ganze Menge Gewalt, die wir nicht einfach totschweigen können. Und es gibt unter Christen auch viele, die die Botschaft Gottes gewalttätig auslegen, so wie es sie auch unter den Moslems gibt. Und als sei das alles jetzt noch nicht genug, bringt Gideon dazu dann noch in Richter 8 die eigenen Landsleute um, die, die sich gegen ihn gestellt hatten. Und zwar radikal, mit Mann und Maus. Und es ist gerade so, als sei der ängstliche Mann aus Richter 6, Vers 11 plötzlich mit der Waffe in der Hand und dem Erfolg im Rücken wie in einem Blutrausch, weit weg von Gott. Denn Gott ist anders. Gott hatte nämlich in Richter 6 vor allem davon gesprochen, dass Gideon das Volk Israel retten sollte. Das heißt auf Hebräisch Yashar und als Hauptwort dann Jeshua, also Jesus. Darum geht es Gott in allen Konflikten um Rettung, Hilfe und Heil für alle Beteiligten. Ja, der Engel hat in Vers 16 auch gesagt, Gideon würde die Midianiter wie einen Mann schlagen, auf Hebräisch Nachar. Das bedeutet auf alle Fälle eine körperliche Auseinandersetzung. Aber zunächst einmal im Sinne davon, er solle die Feinde vertreiben. Von totaler Ausrottung war nicht die Rede. Und doch ist es passiert. Es erinnerte mich so an einen Vers aus Jesaja 61, 1-3, dem messianischen Weltrettungsprogramm, das ich gerade in den nächsten Monaten bei den Baptisten am Tiergarten predigen werde. Und da heißt es extra, dass der Geist Gottes den Messias und in Folge auch uns und alle anderen Nachfolger Gottes dazu salben, also befähigen würde, einen Tag der Rache für unseren Gott auszurufen. Und auch an anderen Stellen heißt es immer wieder, dass Gott die Rache für sich beansprucht. Warum wohl? Weil wir Menschen es in unserem hilflosen, ängstlichen Zorn immer wieder übertreiben. Wir finden kein Maß. Wir brauchen Gottes Nähe und ihn selbst auch in diesem Fall sein Wirken. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn man mir die Mittel in die Hand geben würde, dann würde ich die ISIS einfach platt machen. Ohne lang drüber nachzudenken. Wenn ich die ganzen Bilder sehe, die im Moment aus dem Irak und aus Israel und Palästina kommen, wenn ich die Kinder sehe, die Angst haben, die Menschen, deren Häuser kaputt sind, die fliehen müssen, die kein sicheres Zuhause mehr haben. Aber überhaupt auch, wenn ich irgendwo Bilder sehe, wo Schwächere von Aggressiveren angegangen werden, eingeschüchtert werden, klein gemacht werden, dann merke ich Wut in mir, da steigt ein Zorn in mir hoch. Und ich weiß, wenn ich dann die Mittel hätte, wenn mir dann jemand einen Raketenwerfer in die Hand drücken würde, eine Armee, uneingeschränkte Befehlsgewalt oder Superkräfte, dann würde ich mit diesen Bildern im Kopf und dieser Wut im Bauch, ohne lang zu fragen, abdrücken und alles platt machen. Also genau das tun, was Gideon auch gemacht hat. Und dann halte ich immer wieder inne und merke, dass mir das Angst macht, dass diese Regungen und Gedanken in mir drin sind, dass ich prinzipiell dazu fähig wäre. Und deswegen macht mir das allein schon mal Mut, dass Gott diese Geschichte von Gideon in seinem Wort hat drinstehen lassen, als Mahnung und Warnung für mich. An Gideons Beispiel kann ich sehen, was passiert, wenn ich mich von Gott entferne. Und wenn ich dann versuche, Rache in die eigene Hand zu nehmen und es nicht dem Herrn zu überlassen. Und die Rache dem Herrn zu überlassen, das ist auch gar nicht so einfach. Das hat nichts damit zu tun, einfach nur die Hände in den Schoß zu legen, nichts zu tun. Gewaltlosigkeit ist nichts für Weicheier. Gewaltlosigkeit und dem Herrn die Rache zu überlassen, das erfordert Mut und Leidensbereitschaft. Ich weiß nicht, ob ich von beidem genug habe, aber ich ahne, dass dies der Weg ist, den uns das Wort Gottes zeigen will und den uns Gott auch durch die Biografie Gideons klar machen will. Und ich höre, wie Gott uns durch die Geschichte Gideons zuruft, bleibt bei mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt dicht an mir dran, wie die Rebe am Weinstock, versucht die Dinge nicht in die eigene Hand zu nehmen. Gideon ist nicht an Gott dran geblieben, er ist an seiner Angst dran geblieben. Sowohl in seinen Zweifeln, als auch in seinen Forderungen nach Wundern und dann eben auch in seiner Art und Weise, die kriegerische Auseinandersetzung zu führen. Und direkt nach allem, was er ja dann doch mit Gott schließlich erlebt hatte, verfällt Gideon selber wieder dem Götzendienst. Zuerst denkt man noch in Richter 8, Vers 23, cool, der Gideon lehnt es ab, König von Israel zu werden und erinnert die Menschen daran, dass Gott allein König seines Volkes ist. Aber dann direkt in Vers 24 erbittert er sich von den Leuten 1700 Schekel Gold, das sind circa 20 Kilogramm, das wären nach heutigem Kurswert circa 650.000 Euro. Und dann macht sich Gideon davon, nach all den erlebten Wundern mit Gott, eine Götzenstatue, die er bei sich zu Hause aufstellt. Also genau an dem Ort, wo er seinen ersten Auftrag Gottes, die Götzenstatue seines Vaters niederzureißen, erledigt hat. Und jetzt macht er dasselbe wie sein Vater. Und alle Israeliten kommen dahin und treiben wieder Götzendienst. In der Folge erweist im Übrigen niemand Gideon und seiner Familie in irgendeiner Weise Dankbarkeit. Und nach seinem Tod bringt sein Sohn Abimelech mit einer Bande ehrloser und leichtfertiger Söldner, die er sich gekauft hat, in Richter 9, Vers 5, alle seine 70 Brüder und den Rest der Familie um und lässt sich zum König ausrufen. Der Spannungsbogen der Geschichte ist also, das Volk Gottes ist fern von Gott. Gott beruft einen Mann aus ihrer Mitte, um sie zu retten. Der tötet im Rausch alles, was sich ihm entgegenstellt, fällt dann selber wieder von Gott ab und am Schluss ist das Volk Gottes wieder fern von Gott. Was soll daran ermutigend sein? Was inspiriert denn an dieser Biografie Gideons zum Glauben? Seine Angst, seine Unverfrorenheit im Fordern von Zeichen, sein Gehorsam, seine Überwindung. Gott gibt doch Gideon eine Chance, aber die vermasselt er doch dann im Endeffekt. Was ist also an Gideon in all dem Chaos seiner Geschichte mutmachend? Und ich denke, es sind fünf Dinge, die zumindest mir persönlich in der Vorbereitung wieder Mut gemacht haben. Erstens, Gott beruft nicht nur heilige, fromme, erfolgreiche, sondern er beruft durchaus auch Namenschristen oder Menschen, die fern von Gott sind. Er beruft ängstliche, unvollkommene Menschen, bei denen Hopfen und Malz verloren erscheint. Und wenn das so ist, und das lesen wir ja hier bei Gideon, dann finde ich, ist für uns alle noch eine ganze Menge drin. Wenn Gott es mit Gideon tun kann, dann kann er es auch mit dir und mir tun. Gerade wenn die Lage aussichtslos erscheint, du denkst, wer bin ich schon? Wenn Gott es mit Gideon tun kann, dann kann er es auch mit uns tun. Da, wo du wohnst, da, wo du gerade deine Angst auslebst, da kann Gott dir begegnen und dich berufen, den ganzen Schlamassel zu verändern. Gott nimmt Gideon, dich und mich, trotz unserer Schwächen. Und er tut eine ganze Menge Wunder durch uns oder auch trotz uns. Das war das Erste, was mich ermutigt. Zweitens, wenn Gott dich beruft, dann trau dich ruhig auch mal ein Zeichen zu fordern, ob er es denn wirklich gewesen ist. Ich weiß, wir bekommen ja normalerweise immer gepredigt, dass wir vertrauen sollen und dass wir gehorsam sein sollen. Aber so tief in mir drin, da wäre es mir schon ganz recht, wenn ich mal so ein klares Bestätigungszeichen von Gott hätte. Das beruhigt einen doch auch, wenn die Anfechtungen kommen. Dann weiß man, ja, ich bin doch irgendwie auf dem richtigen Weg. Also mir helfen die ganzen prophetischen Worte, die ich bekommen habe von Gott, immer wieder und immer noch, mich nach Gott auszustrecken und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und was ich so ermutigend an der Gideon-Geschichte finde, ist, Gott wird noch nicht mal sauer, wenn du ihn beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal nicht glaubst, sondern immer wieder neue Zeichen von ihm haben willst. Und Gott sagt, okay, weil du es bist, gibt's noch ein Zeichen. Und auch wenn du vielleicht nicht immer genau dieselben Zeichen, solche Zeichen wie Gideon bekommen wirst, fragen kannst du Gott. Fragen darfst du. Ich habe da jetzt gerade so ein neues Sprichwort aus Zwingenberg kennengelernt. Das geht so, wer ordentlich fragt, der darf auch ordentlich. Ne? Wer ordentlich fragt, der darf auch ordentlich. Also du darfst auch mal ordentlich Gott fragen und sagen, Gott, das wäre jetzt mal was, wenn du in meinem Herzen so ein richtiges Zeichen aufleuchten lässt. Drittens schließlich ermutigt mich, dass Gott zu Gideon sagt, geh in dieser deiner Kraft. Als er fragt, wie soll ich das eigentlich alles bewerkstelligen? Sagt Gott zu ihm, geh in dieser deiner Kraft. Hatte er ja noch gar nichts gezeigt. Er war ja ängstlich, hat sich versteckt. Und Gott sagt, geh in dieser deiner Kraft. Das hebräische Wort Koach meint alles an Befähigungen, Anlagen und Kräften, die Gott in dich hineingeschaffen hat. Das bedeutet, was du an Fähigkeiten in dir hast, in dem Moment, in dem Gott dich berufen hat, reicht aus, um es zu tun. Alles, was in dir ist, zu dem Zeitpunkt, an dem Gott dich berufen hat, das reicht aus, um das auszuführen, wofür er dich berufen hat. Wenn Gott dich berufen hat, musst du nicht anfangen zu zittern und erstmal irgendwelche Seminare belegen und so. Was in dir steckt, reicht aus. Halt es Gott hin und dann tust du's. Gideon war ein Bauer. Vielleicht hätte er irgendwie das Ganze landwirtschaftlich angehen sollen. Er versuchte sich dann als Soldat. Das war vielleicht der Fehler, dass er sich als etwas versucht hat, was nicht in ihm angelegt war. Wenn Gott berufen hat, den qualifiziert er auch. Er hat es schon getan bei deiner Schöpfung und er hat für jeden eine ganz bestimmte Aufgabe, mit etwas, das in ihm bereits angelegt ist. Viertens, zum anderen ist die Geschichte von Gideon eine Warnung an uns, wie man es nicht machen sollte. Und auch das macht Mut, eben aufzupassen und es anders zu machen. Wenn Gott dich beruft und du Erfolg hast, dann achte ganz besonders auf dich. Vorher ist das gar kein großes Ding. Aber wenn du in Gottes Berufung stehst und Erfolg hast, dann musst du ganz besonders auf dich aufpassen. Das könnte so eine Lehre aus der Gideon-Geschichte sein. Zieh dich zurück, suche Gott beständig, gib ihm allein die Ehre und erzähle beständig von deinen Ängsten und Schwächen und Misserfolgen und wie Gott dich daraus rettet. Ansonsten gerätst du in einen Erfolgsrausch und überziehst gnadenlos. Ihr wisst ja, die unbarmherzigsten Nichtraucher sind doch die ehemaligen Raucher. Menschen, die erfolgreich etwas bekämpft haben, scheinen in der Gefahr zu stehen, unbarmherzig anderen gegenüber zu werden. Wenn du also Erfolg hast, dann bleib an Gott dran. Denk nicht, ach, ich weiß schon, wie das geht und ich weiß schon, was Gott will, sondern achte genau auf das, was Gott will. Manchmal ist eben schon allein die Formulierung wichtig in den Worten oder Gedanken oder Eindrücken, die du von Gott bekommen hast. Was hat er genau gesagt, als er zu mir geredet hat? Wie passt das dann mit dem Rest seines Wortes zusammen? Und überlass ihm vor allem alle deine wilden Rachegelüste und zornigen Gedanken. Fünftens schließlich ermutigt mich, Gott lässt so eine chaotische Geschichte in seinem Buch drinstehen, um uns zu sagen, Leute, ich weiß, was geht. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ihr könnt mir kein X für ein U vormachen. Die Bibel ist kein aalglattes Erfolgsbuch, sondern sie ist das Leben in seiner ganzen Bandbreite und zwar so, wie es ist, hier auf der Erde in einer gottfernen Umgebung. Und ich lerne daraus, wenn Gott das so macht und auch seine Misserfolge in seinem Buch drin stehen lässt, dann kann ich das auch so machen. Ich kann auch von meinen Misserfolgen erzählen und Gott damit mehr die Ehre geben, als wenn ich dauernd krampfhaft bemüht bin, Gott zu verteidigen und ihn gut aussehen zu lassen. Das macht er schon selber. In dieser Hinsicht hat mich das Zeugnis von jemandem aus dem Team von John Wimber damals in den 90er Jahren immer sehr stark beeindruckt. Das war Brent Rue, ein Universitätsprofessor, der sich bekehrt hatte und danach von einem seiner brillantesten Studenten ins Kreuzverhör über die ganze Sache mit Jesus genommen wurde. Und Brent Rue hat Gott nicht besser aussehen lassen, sondern hat einfach sein Herz sprechen lassen in aller Offenheit und Ehrlichkeit und auf 90% aller Fragen des Studenten gesagt: Ich weiß es nicht. Nach dem Gespräch sagt der Student zu seinem Professor: Sie haben zwar offensichtlich keine Ahnung von dem, wozu Sie sich da bekehrt haben, aber was auch immer es ist, ich will es auch haben. Ich bin ja auch jemand, der gerne offen und oft von seinem Versagen spricht und ich merke dann immer wieder ganz erstaunt, dass das Menschen ermutigt. Einmal kam ein Klient in meine Praxis, um sich beim Abnehmen beraten zu lassen. Und als ich ihn fragte dann, warum er sich denn für dieses Thema ausgerechnet mich ausgesucht hat, da hat er geantwortet, weil sie auf mich nicht bedrohlich wirken. Ich dachte, der wird mich auch verstehen, wenn es nicht gleich klappt. Also, lasst uns vielleicht alle offener werden und von unserem Versagen sprechen. Dann haben die Menschen nämlich auch das Gefühl, sie könnten das auch schaffen. Und sie können sehen, dass Gott sehr wohl auch mit ihnen etwas anfangen will und nicht nur mit irgendwelchen Superhelden. Ja, das war's, was ich zu Gideon heute Morgen sagen wollte. Vielleicht muss man die Predigt jetzt umbenennen in Gideon, die Demontage eines Helden. Ich weiß es nicht, das dürft ihr entscheiden. Ich sag mir jedenfalls immer, glaube keinem Prediger, an dessen Fuß du nicht ein offenes Grab siehst. Und insofern ist mir persönlich die Gideon-Geschichte eine starke Ermutigung geworden, nachdem ich sein Grab aufgeschaufelt habe und mit euch zusammen mal in seine Abgründe geschaut habe. Und ich hoffe, dass das euch auch so geht. Und ich freue mich drauf, nachher beim Kaffee mit euch über diese Gedanken zu sprechen und mich all euren Fragen zu stellen. Amen.